SRF 3.
Der Kampf gegen Terroristen in der Wüste, Militärtruppen in der Sahelzone erhalten über 400 Millionen Euro. Wenn Parlamentarier blau machen.
Eine Abstimmung zu verlieren, weil einzelne Nationalräte oder Nationalrätinnen im Saal fehlen, das ist sehr, sehr ärgerlich für eine Partei.
Unser Data-Team hat analysiert, welche Partei deshalb am meisten Niederlagen erleidet. Und wer kriegt künftig wie viel Geld? Innerhalb der EU beginnt der Verteilkampf. Das ist Info 3 heute mit Patrick Seiler und Fabian Schlurp. Er hat die Nachrichtenübersicht.
Der Kampf gegen Terroristen und Schlepper in der Sahelzone bekommt weitere finanzielle Mittel. An einer Geberkonferenz in Brüssel sprach die internationale Gemeinschaft 414 Millionen Euro. Das ist mehr als erwartet wurde. Allein die EU erhöhte ihre Zusage von 50 auf 100 Millionen. Das Geld ist für die Militärtruppe bestimmt, die in den Ländern Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien und Niger Terrorismus und Schlepperwesen bekämpfen soll. Rund 5'000 Soldaten sind im Einsatz. Die EU erhofft sich unter anderem einen Rückgang der illegalen Migration. Die CVP fordert eine Kostenbremse, um die wachsenden Ausgaben im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen. Übersteigt das Wachstum einen bestimmten Grenzwert, soll der Bundesrat Maßnahmen einführen müssen. Weiter will die CVP, dass die Kosten für ambulante Leistungen und für Spitalbehandlungen nach dem gleichen Schlüssel verteilt werden sollen. Heute bezahlen die Kantone einen Teil der Spitalbehandlungen, während die Krankenkassen bei ambulanten Behandlungen alles bezahlen. Das schaffe Fehlanreize, findet die CVP. Nichts wissen will die Partei aber davon, den Vertragszwang aufzuheben. Krankenkassen sollen weiter die Leistungen aller Ärzte vergüten müssen. Mitten in Zürich, in der Nähe des Hauptbahnhofs, sind zwei Personen bei einem Gewaltdelikt erschossen worden. Die Lage sei unter Kontrolle, teilt die Stadtpolizei Zürich mit. Über die näheren Umstände ist noch nichts bekannt. Die frühere Chefanklägerin am UNO-Tribunal für Ex-Jugoslawien, Carla Del Ponte, ist in Wiesbaden mit dem Hessischen Friedenspreis ausgezeichnet worden. Del Ponte sei eine Pionierin im Kampf gegen die Kultur der Straflosigkeit, hieß es zur Begründung. Del Ponte selbst übte in ihrer Dankesrede Kritik an der Untätigkeit der Staatengemeinschaft im Syrien-Konflikt. Die UNO müsse dringend reformiert werden. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.947 Punkten, minus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 15,11 gehandelt, der Dollar zu 93,60 Rappen. Das Wetter mit Hochnebel und Wolken bleibt es auch morgen vielerorts grau. Die Obergrenze des Hochnebels liegt um 1600 Meter. In den Alpen scheint trotz Wolkenfeldern meist die Sonne. Mit Biese liegen die Temperaturen im Norden um 0 Grad, im Süden bei 8 Grad.
Info 3 Abend.
Im Parlament ist es ein bisschen wie in der Schule. Wenn ein National- oder Ständerat sich abmeldet, kein Problem. Doch wenn der Politiker unentschuldigt fehlt, dann kann das seine Partei womöglich die Abstimmung kosten. Wie oft passiert dies? Das wollte SRF Data wissen und hat 7000 Abstimmungen im Nationalrat der letzten 7 Jahre unter die Lupe genommen. Resultat: Mit Abstand am meisten Abstimmungen hat die SVP verloren. Zu knappen Abstimmungen und unentschuldigten Parlamentariern. Der Beitrag von Pascal Burkhardt und Sabine Gosche.
182 von 7000 Abstimmungen im Nationalrat hätten anders ausgehen können, wenn es in der unterlegenen Fraktion keine unentschuldigt Abwesenden gegeben hätte. Das ist jede 39. Abstimmung oder knapp 2,6%. Über die Hälfte davon betrifft die größte Fraktion im Parlament, die SVP. Sie hat wegen unentschuldigt Abwesenden 99 Abstimmungen knapp verloren. Bei den anderen großen Parteien sind es deutlich weniger. 55 bei der SP, 46 bei der FDP und 43 bei der CVP. Unter 20 verlorene Abstimmungen sind es bei den restlichen Fraktionen der kleineren Parteien, den Grünen, den Grünliberalen und der BDP. Warum so viele bei der SVP? Fraktionschef Thomas Aschi sagt:
Die SVP hatte auch natürlich viele miliztätige Politiker, die eben nebenbei noch einen richtigen Beruf haben und entsprechend auch immer wieder unentschuldigt abwesend sind. Im Großen und Ganzen sind es aber doch eher unwichtige Abstimmungen, bei denen SVPler gefehlt haben.
Trotzdem, auch so können die fehlenden Stimmen den entscheidenden Unterschied machen. Ein Beispiel: Im November 2016 ging es um die Kürzung der Entwicklungshilfe um 200 Millionen Franken. Ein Anliegen der SVP. Doch die Partei konnte sich nicht durchsetzen. Die Vorlage wurde mit 2 Stimmen Unterschied abgelehnt. Pikant daran, gleich 3 SVP-Fraktionsmitglieder waren nicht im Saal, sondern an einer zeitgleich stattfindenden Medienkonferenz zur Unternehmenssteuerreform 3. Solche Fälle gibt es auch bei anderen Parteien, Beispiel SP 2011. Bei der Gesamtabstimmung zum Bundesbeschluss Erhalt des Viehexportes aus der Schweiz stimmte die SP-Fraktion geschlossen dagegen. Allerdings fehlten 13 Mitglieder, mit dem Resultat, dass die Vorlage mit 12 Stimmen Unterschied angenommen wurde. SP-Fraktionschef Roger Nordmann sagt:
Eine Abstimmung zu verlieren, weil einzelne Nationalräte oder Nationalrätinnen im Saal fehlen, das ist sehr, sehr ärgerlich für eine Partei. Schließlich ist man gewählt, um seinen Standpunkt durchzusetzen, versuchen. Aber das kann ab und zu passieren.
Doch die Parteien haben aus solchen verschenkten Abstimmungen gelernt. So diskutierte die SVP-Fraktion vor einem Jahr darüber, strengere Regeln für Abwesende einzuführen. Und gerade in der laufenden Legislatur, bei so knappen Mehrheitsverhältnissen, sei die Präsenz enorm wichtig, heißt es bei der SP. Das Bewusstsein dafür hat also zugenommen, bei allen Parteien. Denn, auch das zeigen die Daten, die Anzahl verlorener Abstimmungen wegen Unentschuldigten ist seit 2011 nämlich zurückgegangen.
Weitere Beiträge und Grafiken zu den abwesenden Parlamentariern und zur Methodik der Datenrecherche finden Sie online auf srf.ch.
Info 3 Abend.
In Brüssel treffen sich heute die 27 Regierungschefs der EU-Staaten. Der Gipfel ist zwar informell, jedoch nicht minder wichtig. Es ist nämlich der Auftakt zu den Verhandlungen über das Budget der EU für die nächsten 7 Jahre. Und das ist ein heißes Eisen. Die EU hat nämlich künftig weniger Geld zur Verfügung. Die Beiträge von Großbritannien fehlen ja nach dem Brexit. Oliver Washington in Brüssel. Wie sieht denn die finanzielle Situation der EU für die nächste Zeit, also für die Zeit nach dem Brexit, aus?
Also den einen Punkt haben Sie bereits erwähnt, die Briten verlassen die EU und damit geht eben ein großer Nettozahler. Es fehlen damit jährlich ca. 8 Milliarden in den Brüsseler Kassen, das ist das eine. Und das andere ist, die Europäische Union übernimmt künftig neue zusätzliche Aufgaben beim gemeinsamen Schutz der Außengrenze, beispielsweise bei der gemeinsamen Verteidigung oder auch bei der Digitalisierung. Wir haben also ein Loch auf der einen Seite in der Kasse und gleichzeitig soll die EU eben auch mehr Geld, neues Geld für neue Aufgaben ausgeben. Also ein doppeltes Problem.
Genau, das hört sich ein bisschen an wie nach der Quadratur des Kreises. Es braucht mehr Geld bei gleichzeitig weniger zahlenden Mitgliedern. Wie soll das gehen?
Also zum einen müssen sich die Mitgliedstaaten darauf einigen, für was sie das Geld ausgeben wollen, primär für die Strukturhilfe für die ärmeren Mitgliedstaaten oder auch für die Landwirtschaft wie Bisanien oder eben auch für neue Aufgaben. Sie müssen also Prioritäten setzen. Und zum anderen müssen die Mitgliedstaaten wohl auch mehr Geld nach Brüssel überweisen. Hier gibt es aber eben von einzelnen Mitgliedstaaten starken Widerstand.
Wie verlaufen denn die Fronten innerhalb der Mitgliedstaaten?
Es gibt verhältnismäßig wenige dafür umso lautere Neinsager, Holland beispielsweise oder auch Österreich, während ganz viele andere wirklich bereit sind, etwas mehr Geld nach Brüssel zu überweisen, Deutschland zum Beispiel, Frankreich auch oder auch viele Osteuropäer. Es wird wohl nicht ohne neues Geld gehen, aber das muss man etwas in Relation setzen. Wenn ein Deutscher beispielsweise heute 100 Euro verdient, dann bezahlt er über Steuern, Gebühren und Abgaben 45 Euro dem Staat und von diesen 45 Euro fließt ein einziger Euro nach Brüssel und dieser eine Euro soll auf vielleicht 1,2 Euro anwachsen. Das ist also verhältnismäßig wenig, aber nur schon das ist einzelnen Regierungschefs zu viel. Um die Fronten hier nicht noch weiter zu verhärten, haben die Chefs deshalb heute eben auch erstmal eine Debatte über die Prioritäten geführt, also über die Frage, welche Union wollen sie eigentlich, wofür wollen sie das Geld ausgeben. Und da sieht es schon nach einer Verschiebung hin eben zu diesen neuen Aufgaben aus.
In diversen Zeitungen in Deutschland wird heute die These aufgeworfen, dass osteuropäische Staaten künftig gewisse Kriterien erfüllen müssen, um vollumfänglich von finanzieller Hilfe zu profitieren, also beispielsweise bei der Flüchtlingsfrage. Wie viel Unterstützung hat so eine Idee innerhalb der EU?
Also in einer zugespitzten Form, dass man sagt, nur wenn ihr Flüchtlinge aufnehmt, dann bekommt ihr euren vollen Beitrag aus den Brüsseler Töpfen. Ist das nicht realistisch? Hier gibt es großen politischen Widerstand und auch bedenkliche rechtliche Bedenken. Was realistischer ist, dass man sagt, es gibt diesen Zwang nicht, aber Brüssel unterstützt vielleicht diejenigen Regionen speziell, die Flüchtlinge aufnehmen. Das hat eine völlig andere Note, das ist ein Anreiz und darauf könnte es am Schluss hinauslaufen.
Oliver Washington in Brüssel, vielen Dank.
Info 3 Abend.
Sika, der Schweizer Klebstoff- und Bauchemiekonzern, ist immer noch oder wieder in den Schlagzeilen. Zwar gilt das Unternehmen als Börsenliebling und wächst, heuer hat es einen Gewinn von fast 650 Millionen Franken ausgewiesen, doch die Zukunft von Sika ist nach wie vor unsicher. Seit 3 Jahren liegen sich die Gründerfamilie und Konzernführung in den Haaren. Nun versucht der neue Sika-Chef Paul Schuler zu schlichten. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi.
Paul Schuler ist seit 30 Jahren bei Sika, seit einem halben Jahr nun an der Konzernspitze. Seine lange Erfahrung bei Sika will er in die Waagschale werfen, um dem verbissenen Streit zwischen Gründerfamilie und Sika-Führung ein Ende zu setzen.
Ich kenne die Familie seit vielen Jahren, habe immer sehr gut mit ihnen zusammengearbeitet, mit dem Teil der Familie, die in der Firma war. Mit dem großen Aktienkurs haben wir jetzt die Möglichkeit, eine gute Lösung auch für die Familie anzubieten. Und alles werde ich dran setzen, um da in der Mitte zu schlichten.
Vor 3 Jahren hatte die Familienholding bekannt gegeben, dass sie Sika dem französischen Konkurrenten Saint-Gobain verkaufen will. Seitdem ist der Barer Konzern massiv gewachsen und ist an der Börse gegen 20 Milliarden Franken wert. Das Angebot von Sika, die Familienanteile selbst zu übernehmen, das liege auf dem Tisch, sagt Schuler weiter. Details seien aber aus rechtlichen Gründen nicht bekannt. Die etwas versöhnlicheren Töne dürfen nicht darüber hinwegtäuschen. Die Fronten zwischen Sika und der Familienholding SWH sind weiter verhärtet. Es geht um ein Milliardengeschäft und die Parteien bekämpfen sich in mehreren Verfahren vor Gericht. Aber Ende 2018 läuft der Kaufvertrag der Familie mit Saint-Gobain aus und Sika will nun alles daran setzen, dass die Familienholding diesen nicht verlängert. Urs Schenker, der Anwalt der Familienholding, wiederum hat dieser Tage verlauten lassen, dass der Vertrag bestätigt werde. Paul Schuler glaubt aber weiter an seine Offensive.
Ich verstehe Urs Schenker, dass er da den Vertrag schnell verlängern will. Aber ich glaube immer noch an die Familie, dass sie vielleicht doch eine gute Lösung für Sika suchen.
Eine entscheidende Rolle in diesem Streit dürfte ein noch ausstehendes Urteil des Zuger Obergerichts spielen. Bestätigt dieses nächstens, dass der Widerstand der Sika-Führung gegen den Verkauf rechtens ist, könnte das den Weg zu Neuverhandlungen ebnen. Fällt das Urteil zugunsten der Familie aus, wird die Luft für die Sika-Spitze ziemlich dünn.
Das war Info 3 am Freitagabend, produziert von Maybrit Horlacher und Patrick Seiler. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.